Es ist natürlich bitter, dass man als Demokrat in Deutschland nicht mehr sicher sein kann vor solchen Leuten.
Klartext. Der Talk mit Gabriel und Bosbach.
Hallo und herzlich willkommen zum Klartext mit Sigmar Gabriel und Wolfgang Bosbach. Ja, jetzt endlich erhältlich die neuen gelben Seiten sowie das neue Telefonbuch. Und die Frage an Herrn Gabriel, haben Sie sich Ihre Exemplare schon besorgt?
Nee, habe ich nicht. Und ehrlich gesagt gucke ich da auch nie rein, sondern wenn ich eine Telefonnummer suche, mache ich es eher übers Internet.
Sind die gelben Seiten bzw. das Telefonbuch denn noch zeitgemäß?
Ach, ich meine, das wird der merken, der es verlegt. Es wird immer noch genug Menschen geben, die das nutzen und die es in der Hand haben wollen. Bei mir persönlich habe ich gedacht, es nimmt zu viel Platz weg. Und wenn ich was suche, dann gehe ich ins Internet.
Herr Bosbach, wie handhaben Sie das? Liegt bei Ihnen noch ein Telefonbuch zu Hause?
Ja, aber es liegt schon lange nicht mehr neben dem Telefon, sondern gut versteckt in einer Schublade. Also das dürfte jetzt sicherlich ein paar Jahre her sein, dass wir zum letzten Mal zu den gelben Seiten oder zum Telefonbuch gegriffen haben. Per Internet geht es doch schneller.
Es hat etwas von Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet die Taz-Kolumnistin, die sich vor kurzem die Polizei noch auf dem Müllhaufen wünschte, nun unter Polizeischutz steht. Was haben Sie gedacht, als Sie von dieser Nachricht erfahren haben, Herr Gabriel?
Vielleicht merkt die Journalistin jetzt, wie gut es ist, eine dem Rechtsstaat und der Demokratie verpflichtete Polizei zu haben, die selbst diejenigen beschützt, die sie vorher beleidigt haben. Vielleicht ist das eine gute Lehre.
Da kann man schon von Ironie sprechen, aber eins sollte auch klar sein, selbst wenn unsägliche Texte verfasst werden, wenn eine Kolumne möglicherweise sogar strafrechtlich relevant sind, sollte bei uns kein Grund sein für Hass, für Hetze oder gar für Drohungen. Harte Kritik, ja, aber nie persönliche Angriffe. Aber die Taz und die Kolumnistin werden jetzt sehen, wie wichtig es ist, dass wir eine gut aufgestellte Polizei haben. Und sie werden dankbar sein, dass es die Polizei gibt.
Die Bundesregierung holte wegen der Corona-Krise fast 70.000 gestrandete Urlauber aus knapp 65 Ländern zurück. Und die Rechnung präsentierte sie jetzt. Zwischen 200 und 1.000 Euro müssen die Urlauber bezahlen. Ist das fair? Weil man kann ja davon ausgehen, dass all diese Touristen schon ihre Rückflugtickets hatten, Herr Gabriel.
Ich habe mich gewundert, als ich gehört habe, dass Rechnungen verschickt werden, weil ich ehrlich gesagt bis zu dem Zeitpunkt, als ich das gelesen habe, davon ausgegangen bin, dass hier eine Sondersituation da ist. Die Menschen mussten zurück, konnten nicht mit den normalen Flügen zurückfliegen. Und dass es jetzt aus meiner Sicht der Fürsorgepflicht auch des deutschen Staates anheimgefallen ist, sie zurückzuholen. Also angesichts der Mengen an Geld, die wir für andere Dinge gerade ausgeben, wäre das vielleicht auch fair gewesen, auf solche Rechnungen zu verzichten.
Herr Bosbach, Herr Gabriel hat es gerade angesprochen. Bei all den Hilfsmilliarden, die ausgegeben wurden, hätten wir uns da diese Rückholaktion auch noch leisten können?
Man hätte die Rechnungen nicht verschicken müssen, aber es hat vergleichbare Fälle, wenn auch nicht Corona, schon in der Vergangenheit gegeben. Und auch damals hat die Bundesregierung Rechnungen verschickt. Darüber gab es sogar Prozesse. Meines Wissens nach werden auch hier nicht die vollen Kosten in Rechnung gestellt, sondern ist eine Art Kostenpauschale gestaffelt, je nach Entfernung der Flüge. Also Teilkasko ja, Vollkasko nein. Aber bei dieser ganz besonderen Situation, die man ja noch nicht hatte, hätte die Bundesregierung auch sagen können, diesmal verzichten wir. Dann muss man es aber als Ausnahme machen. Denn der Bundesaußenminister hat auch zu Recht darauf hingewiesen, wer jetzt noch fliegt oder gar in Risikogebiete fliegt, kann nicht davon ausgehen, von der Bundesregierung auf Kosten des Steuerzahlers zurückgeholt zu werden.
Der Bundeswehrgeheimdienst, der militärische Abschirmdienst MAD hat bei einem rechtsextremen Reservisten eine Liste gefunden. Darauf die Namen von 17 Politikern und Prominenten mit detaillierten Informationen, unter anderem der Adresse. Neben dem Außenminister Heiko Maas und Finanzminister bzw. Vizekanzler Olaf Scholz stehen auch Sie auf der Liste, Herr Gabriel. Wie haben Sie davon erfahren?
Also ich habe jetzt das nochmal im Spiegel gelesen. Allerdings hat mir die Polizei gesagt, dass diese Liste die ist, von der ich auch schon vor ein paar Monaten gehört hatte, dass es sie gibt. Es ist also eine schon länger kursierende Liste, von Rechtsradikalen. Ich muss ganz offen sagen, man gewöhnt sich leider auch an sowas. Es ist häufig so gewesen, dass ich entweder Drohanrufe hatte oder Briefe, die mir und meiner Familie sozusagen den Tod angedroht haben. Wir hatten auch schon den Versuch, hier vor der Haustür eine rechtsradikale Demonstration bei mir zu Hause zu machen. Und ich hatte auch leider Nahkontakt mit solchen Leuten. Ich habe nur gemerkt, dass in Deutschland die Sprache und die Bereitschaft zur Gewalt in den letzten Jahren sehr gewachsen ist. Und deswegen überrascht mich das leider nicht. Man muss wirklich sagen, leider.
Jetzt haben Sie gerade angesprochen, Sie hatten auch Nahkontakt mit solchen Leuten. Können Sie da mal kurz schildern, was Ihnen da widerfahren ist?
Ach, das gab es immer wieder, von betrunkenen Rechtsradikalen auf dem heimatlichen Schützenfest bis hin zu einer Kundgebung in Halle, wo ich ganz froh war, dass ich eine Hundertschaft Polizei zwischen mir und dieser Meute hatte, die da versucht haben, die Veranstaltung niederzubrüllen. Trotzdem muss ich sagen, es ist natürlich bitter, dass man als Demokrat in Deutschland nicht mehr sicher sein kann, vor solchen Leuten, öffentliche Veranstaltungen, Diskussionen geschützt werden müssen von der Polizei. Das ist jedenfalls ein Zustand, den ich mir nicht wünsche. Und es gab auch schon Situationen, wo die überraschend damit, weiß ich nicht, 10 Mann aufgetaucht sind und mich bedroht haben. Und nur durch den Einsatz der Polizei bin ich sozusagen dann da schadlos davongekommen. Es gibt leider solche Leute. Aber nochmal, es ist eigentlich bitter, dass Leute in der Politik Personenschutz brauchen und Veranstaltungen geschützt werden müssen.
Sehr bitter in der Tat. Herr Bosbach, können Sie auch von solchen traurigen, muss man sagen, Erfahrungen berichten?
Ja, und das nicht erst seit gestern. Und es ist ja immer schwierig für die Empfänger von solchen Drohungen, wie damit umgehen. Auf der einen Seite sollte man dann die Absender nicht wichtiger nehmen, als sie sind. Ich habe auch schon manches geknickt, gelockt und abgeheftet oder gelöscht nach dem Motto, davon lasse ich mich nicht einschüchtern. Aber dann gibt es immer wieder Situationen, die muss man ernst nehmen. Dann erstatte ich auch Strafanzeige. Gestern war es wieder einmal so weit, das war so übel, da muss man reagieren. Vor allen Dingen, man trägt ja nicht nur für sich selber Verantwortung, sondern auch für die Familie. Aber wer sich in die Öffentlichkeit begibt, der muss eben damit rechnen, dass er auch Adressat von solchen Bedrohungen wird. So bitter das ist, das lässt sich nicht ausschließen.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, gestern war es wieder so weit. Was ist passiert?
Ja, eine ganz massive Drohung, die ich zum Anlass genommen habe, auch zum Anlass nehmen musste, die Staatsanwaltschaft zu informieren, die dann die notwendigen Schritte unternehmen wird.
Wie geht man damit denn zu Hause um, Herr Gabriel? Also wie erzählt man das der eigenen Frau und was versucht man, dass die Stimmung nicht ganz so sehr im Keller ist und die Familie zu besorgt?
Am besten ist, man erzählt es nicht immer. Ich mache es jedenfalls nicht. Sondern nur dann, wenn die Polizei Hinweise hat, dass tatsächlich Gefahr ist, dann habe ich meiner Frau das natürlich gesagt. Wir haben die Kindertagesstätten und die Schulen, die unsere Töchter gehen, gebeten, auf keinen Fall die Möglichkeit zu geben, dass Fremde da reinkommen. Ich habe einfach nicht immer alles erzählt. Aber das stärkste Stück, vielleicht kann ich das mal erzählen, das ich hatte, war, dass ein Mensch in Sachsen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in seinem Laden Galgen verkauft hat. Und diesen Galgen hingen Frau Merkel und ich. Und dann bin ich dagegen vorgegangen, zivilrechtlich, und habe dem das untersagen lassen. Und dann hat er auch einen Schadensersatzanspruch vom Gericht, ist uns zugestanden worden. Und dann hat er einfach sozusagen feststellen lassen, dass er kein Geld hat. Und das Stärkste war, dass ich am Ende die Verfahrenskosten zu tragen hatte, die ziemlich erheblich waren und der Bursche bis jetzt jedenfalls schadlos davongekommen ist. Ehrlich gesagt, habe ich mich da ziemlich drüber geärgert. Nicht nur, dass der Kerl Galgen verkauft, an denen Frau Merkel und ich hängen, das darf er nun nicht mehr, aber dass am Ende die Tatsache, dass ich dafür gesorgt habe, dass er es nicht mehr darf, dann dazu geführt hat, dass ich die Prozesskosten zu tragen habe, das fand ich ehrlich gesagt nicht so spaßig.
Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Herr Bosbach, wie gehen Sie damit um zu Hause? Halten Sie da auch manchmal einiges unter Verschluss?
Also es ist ganz, ganz selten, dass ich zu Hause darüber spreche, denn ich möchte ja auch die Familie nicht beunruhigen. Also in 9 von 10 Fällen käme ich gar nicht auf die Idee, die Familie zu informieren. Man hat auch nach Jahrzehnten Politik ein Gespür dafür, was muss man ernst nehmen und was nicht. Und wenn man es wirklich ernst nehmen muss, und ich bitte um Verständnis, dass ich jetzt hier nicht die Einzelheiten ausbreite, dann hat man nur Trittbrettfahrer am Hals, dann muss man auch zumindest diejenigen in der Familie informieren, die es angeht.
Der Rechtsextremismus in der Bundeswehr nimmt laut MAD zu. Was können da die Ursachen für sein, Herr Gabriel?
Naja, erstmal ist es wahrscheinlich so, dass Uniformen und Waffen auch eine bestimmte Anziehungskraft ausüben auf Rechtsradikale. Trotzdem wäre ich vorsichtig, jetzt die Bundeswehr unter Generalverdacht zu stellen. Ich habe die Zahl von 1000 Angehörigen der Bundeswehr plus Reservisten gelesen, die hier unter Verdacht sind. Das wäre ja gemessen an der Zahl von Soldaten und Reservisten eine weit geringere Zahl als die Prozentzahlen, die wir in der Gesamtbevölkerung haben. Ich habe die Bundeswehr als Soldat kennengelernt. Da gab es auch Leute, die rechtsradikale Sprüche gemacht haben. Aber es gab eben auch ein Unterrichtsfach Innere Führung und Recht, politischer Unterricht. Und es sind solchen Fällen ist auch engagiert nachgegangen worden. Also ich glaube, dass die Bundeswehr insgesamt eine demokratische Erfolgsgeschichte ist. Es ist die erste Armee auf deutschem Boden, die fest in der demokratischen Verfassung verankert ist. Und der Staatsbürger in Uniform, der mal als Idealbild entstanden ist, der ist heute Realität. Und jetzt geht es eben darum, diese Fälle, die auftauchen, denen nachzugehen, die im Zweifel aus der Bundeswehr zu entfernen und aufzupassen, dass die keinen Umgang mit Waffen haben und sich nicht agitatorisch da verbreiten können. Aber ich glaube, dass insgesamt die Bundeswehr jedenfalls nicht in Gefahr ist, eine rechtsradikale Organisation zu werden. Davon sind die weit entfernt. Das ist eine demokratische Erfolgsgeschichte in Deutschland.
Der MAD, also der hauseigene Geheimdienst, spricht aber selbst von einer neuen Dimension beim Thema Rechtsextremismus. Wie schätzen Sie die Lage ein, Herr Bosbach?
Ich bitte nochmal die Relation zu beachten. Wir haben ungefähr 180.000 Soldatinnen und Soldaten in unserer Bundeswehr. 600 Fälle sind 600 Fälle zu viel. Aber kein Grund, der Bundeswehr insgesamt ein Haltungsproblem zu bescheinigen oder gar unter Generalverdacht zu stellen. Mich persönlich würde interessieren, sind Sie mit dieser Einstellung, mit dieser Haltung, mit dieser politischen Überzeugung bereits zur Bundeswehr gekommen oder haben Sie die Überzeugung und den politischen Extremismus in der Bundeswehr erworben? Also da kann man sicherlich auch mal an Untersuchungen denken. Aber das ist kein Grund jetzt, die Bundeswehr schief anzusehen.
Immer wieder im Fokus stehen ja auch die Spezialkräfte, KSK. Sind die Mitglieder dort womöglich besonders anfällig für rechtsextremistisches Gedankengut, Herr Gabriel?
Naja, bei solchen Truppen, die ja auch der Geheimhaltung unterliegen, gibt es einen bestimmten Chorgeist, das ist auch richtig so. Aber der kann eben auch in die falsche Richtung gehen. Das ist insgesamt das Problem vielleicht, warum der MAD jetzt darauf stößt, dass es mehr Rechtsradikale gibt, weil früher in der Wehrpflichtarmee der Bundeswehr einfach der Durchsatz mit ganz normalen jungen Männern und Frauen viel häufiger gewesen ist und es nicht zu solchen rechtsradikalen Zellen kommen konnte, weil die einfach nach ein paar Monaten wieder weggingen und dann neue gekommen sind. Die demokratische Verankerung der Wehrpflichtarmee, die war eben beispielhaft. Und in solchen Eliteeinheiten gibt es eben manchmal die Tendenz, sich nach außen abzuschotten. Und dann kann sowas passieren. Und dass die Bundesverteidigungsministerin da jetzt aufräumen will, das halte ich aber für absolut notwendig.
Herr Gabriel hat es gerade angesprochen. Vielen Dank dafür. Darauf wollte ich jetzt zu sprechen kommen. Ihre Kollegin aus der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, sie ist Ressortchefin im Wendler-Block, Herr Bosbach. Sie schlägt jetzt vor, das KSK zumindest in Teilen aufzulösen. Ist das ein richtiger Vorschlag? Kann das helfen bei dem Problem Rechtsextremismus in der Bundeswehr?
Wenn nichts anderes hilft oder mit anderen Worten ausgedrückt, wenn mildere Maßnahmen nicht helfen, dann wird sie so entscheiden müssen, schon um das Kommando Spezialkräfte von dem Verdacht zu befreien. Dort könnte man den politischen Extremismus frönen oder gar freien Lauf lassen. Das ist natürlich eine besondere Einheit innerhalb der Bundeswehr. aber eben nur eine Einheit der Bundeswehr und keine Armee in der Armee. Und deswegen kann ich die Bundesverteidigungsministerin nur ermutigen, an dieser Stelle konsequent zu entscheiden.
Neues Thema. Der Bundestag platzt aus allen Nähten. Schon jetzt sitzen 709 Abgeordnete im Plenum. Das sind wesentlich mehr als die Regelgröße von 598 Abgeordneten. Und es ist kein Ende in Sicht. Der Grund, das Wahlrecht mit vielen Überhang- und Ausgleichsmandaten. Seit Jahren streitet die Große Koalition, aber auch eine Einigung ist nicht in Sicht. Versteht man da die Bürger und Bürgerinnen, dass sie das Vertrauen in Politiker verlieren, Herr Gabriel?
Naja, die Parteien gucken natürlich mit Argusaugen darauf, dass ja der Wahlvorschlag, den der andere macht, nicht einem selber schadet. Und deswegen einigen die sich da nicht. Ich fand zwei Dinge bemerkenswert. Erstens, als die Corona-Krise losging, hat auf einmal der Bundestag mit weit weniger Leuten entschieden als vorher, weil die Abstände im Parlament einhalten wollten. Da habe ich mich gefragt, ob die Bürger jetzt nicht vielleicht denken, ach Mensch, wenn es mit der Hälfte geht, warum machen wir das nicht? Also da war sozusagen offensichtlich, dass eine Wahlrechtsreform überfällig ist. Und das Zweite ist, was auf gar keinen Fall passieren darf, und solche Vorschläge gibt es leider in der Debatte, ist, dass die Zahl der Direktwahlkreise abnimmt und die der Listenwahlkreise zunimmt oder beibehalten wird. Das fördert die Tendenz, dass sich Politiker nur noch um den Listenplatz in der Partei prügeln, aber sich nicht mehr den Wählerinnen und Wählern stellen, um eine Mehrheit im Wahlkreis zu bekommen. Und das kann nicht sein, dass sozusagen die direkteste Form unseres Wahlsystems, nämlich die direkte Wahl eines Abgeordneten mit der Mehrheit der Stimmen in seinem Wahlkreis, dass es davon weniger Abgeordnete geben soll und mehr über die Liste kommen. Ich finde, das ist unmöglich, solche Ideen.
Ja, wenn es mit der Hälfte der Abgeordneten geht, warum machen wir das nicht, fragt Herr Gabriel gerade zu Recht. Vielleicht, weil die Union sich noch nicht mal intern einig ist, Herr Bosbach. Denn CDU und CSU können sich nicht einigen und wollen sich vor allem nicht selbst beschneiden, also auf eigene Wahlkreise verzichten. Zeigt das, dass es der Union vor allem um sich selbst geht?
Frau Wissbauer, Überraschung, die Politik ist so, wie die Leute glauben, dass die Politik wäre. Wenn Reformvorschläge vorgelegt werden, davon gibt es ja genügend, guckt jede Partei, was bedeutet denn dieser Vorschlag für mich? Und wenn eine Partei dann davon einen Nachteil hat, ist sie schon mal dagegen. Das ist so. Also können Sie nur zu einer Mehrheitsentscheidung kommen, wenn jeder volkstümlich formuliert federn lassen muss. Wer glaubt, wir haben nach dem chinesischen Volkskongress das zweitgrößte Parlament der Welt. Je größer das Parlament, desto stärker die Demokratie. Das ist nicht richtig, denn je mehr Abgeordnete wir haben, desto schwächer wird die Macht des einzelnen Abgeordneten. Wir sind davon ausgegangen über Jahrzehnte, die Hälfte wird direkt gewählt, die Hälfte wird dann über die Listen gewählt. Aber wir haben jetzt 299 direkt gewählte Abgeordnete und wir haben 410 Listenabgeordnete, die der Partei noch mehr verpflichtet sind als den Wahlkreisen. Ich glaube allerdings, obwohl gerade die Union von den Direktkandidaten profitiert, die CSU hat in Bayern alle Direktmandate erobert. Ich glaube allerdings, dass es nur einen Kompromiss geben wird, wenn auch die Zahl der Wahlkreise moderat reduziert wird. Dann werden allerdings die Wahlkreise auch größer.
Sie haben gerade gesagt, alle müssen gleich viel abgeben, federn lassen. Ist das überhaupt möglich? Also wird eine Reform jemals kommen unter solchen fast schon utopischen Bedingungen, Herr Gabriel?
Na, erstmal, der Wolfgang Bosbach hat natürlich recht. Alle gucken, was heißt das für mich? Bis runter zu dem einzelnen Abgeordneten. Ich glaube, dass es eine Chance gibt, das zu machen, weil ja die Parteien insgesamt noch viel mehr Angst davor haben müssen, dass die Bürger sich so noch weiter von ihnen entfernen. Also der Druck in der Bevölkerung ist ja groß. Ich bin übrigens nicht dafür, um das nicht falsch zu verstehen, dass der Bundestag noch halb so groß ist. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass natürlich viele Menschen, als sie gesehen haben, dass da nur noch die Hälfte sitzt, wahrscheinlich gedacht haben, warum nicht auch so? Naja, man wird einen Mittelweg finden müssen, weil die Wahlkreise auch nicht zu groß werden dürfen. Mein früherer Wahlkreis, das waren so 330.000 Bürgerinnen und Bürger. Als ich Landtagsabgeordneter war, hatte ich einen Bruchteil davon und konnte jedes Dorf besuchen. Als Bundestagsabgeordneter ist das schon viel schwieriger. Wir müssen aufpassen. Auf der einen Seite sagen wir, die Abgeordneten sollen sich aber vor Ort blicken lassen. Auf der anderen Seite machen wir die Wahlkreise dann sehr, sehr groß. Diesen Mittelweg zu finden, der ist nicht ganz einfach, aber ich glaube, dass das möglich ist. Übrigens, sinnvoll ist immer eine Wahlrechtsreform für die übernächste Wahl zu machen, damit bei der nächsten Wahl keiner Angst haben muss, er sei davon betroffen oder vom aktuellen Trend betroffen. Wir haben damals in Niedersachsen solche Wahlrechtsreformen dann immer für die übernächste Wahl gemacht. Und es war dann einfacher, Mehrheiten dafür zu finden und Kompromisse zu schließen.
Herr Gabriel, keiner ist zufrieden mit den Vorschlägen der anderen, aber schuld an der Blockade sind trotzdem immer die anderen. Ihr Kollegen, der SPD-Parlamentsgeschäftsführer Carsten Schneider, macht die Union natürlich verantwortlich, dass die Reform seit Jahren verschleppt wird. Die Union sei hier, Zitat, nicht aus dem Quark gekommen. Hat er recht?
Ich glaube, dass die sich alle gegenseitig beschuldigen und jeder aus seiner Sicht meint, er hätte recht. Die Wahrheit ist, beide haben es nicht hingekriegt. Es geht nicht ums Recht haben, sondern beide haben nicht, weder die SPD noch CDU, CSU, haben ihre Interessen ein Stück aufgeben wollen. Das müssen sie aber tun. Die werden beide miteinander Kompromisse finden müssen, sonst geht's nicht. Immer nur auf den anderen zu zeigen, ist das alte Sprichwort. Wenn ich mit einem Finger auf den anderen zeige, zeigen mindestens drei auf mich zurück. Und so geht's CDU, CSU, wenn sie die SPD beschimpfen. Und so geht's der SPD, wenn sie die CDU, CSU beschimpfen.
Herr Bosbach, würden Sie dieser Analyse zustimmen, dass alle gleichermaßen daran schuld sind, also zumindest, sagen wir mal, die Großkoalitionäre?
Im Moment wandert der schwarze Peter von Fraktionszahl zu Fraktionszahl, denn im Ziel Reduzierung der Zahl sind sich alle einig. Der Weg dahin ist umstritten, weil keiner gerne als Verlierer einer Wahlrechtsreform den Platz verlassen möchte. Deswegen sage ich, sollte es zu einer moderaten Reduzierung der Wahlkreise kommen durch Zustimmung der Union, dann wird das nur gehen bei einer nennenswerten Anzahl von ausgleichslosen Überhangmandaten. Im Übrigen, das erachtet das Bundesverfassungsgericht auch für verfassungskonform.
Clemens Tönjes tritt nun als Aufsichtsratsboss bei Schalke 04 zurück. Nachdem er ziemlich unter Druck geraten ist wegen der massenhaften Corona-Ausbrüche in einer Fleischfabrik, die ihm gehört. Ist das die richtige Entscheidung oder ist Clemens Tönjes nun zum Bauernopfer geworden, Herr Gabriel?
Also ich habe gelesen, dass er das tut, weil er sich um sein Unternehmen kümmern muss. Und ich glaube, dass er damit recht hat. Clemens Tönjes hat öffentlich erklärt, sein Unternehmen sei in einer existenziellen Krise. Da geht es um viele Arbeitsplätze, da geht es um Lebensleistung einer Familie, die das aufgebaut hat. Und er wäre fahrlässig, wenn er nicht alle Kraft jetzt auf das Unternehmen konzentrieren würde und sich noch an anderer Stelle engagiert. Ich glaube, was anderes bleibt ihm gar nicht übrig. Und er wird ja viel Kraft brauchen, um die Veränderungen durchzusetzen, die jetzt nötig sind. Einerseits beim Arbeitsrecht, andererseits bei den Hygienevorschriften. Denn offensichtlich gibt es ja ein Problem in der Fleischindustrie, das jedenfalls auch für die Virologen und Experten neu war und das auch eine Menge Investitionen erfordern wird, um es wieder in den Griff zu bekommen. Deswegen fand ich diese Entscheidung eigentlich auf den ersten Blick schon vernünftig.
Ist Clemens Tönjes zum Bauernopfer geworden? Wie sehen Sie es, Herr Bosbach?
Nein, ich würde das nicht als Bauernopfer bezeichnen, sondern er muss jetzt Prioritäten setzen in dieser Situation. Clemens Tönjes ist und meiner Einschätzung nach bleibt er auch durch und durch Schalker, also Königsblau. Er wird immer an diesem Verein hängen. Ich glaube übrigens, dass mit etwas Abstand in ein oder zwei Jahren seine Leistungen für Schalke 04 viel mehr gewürdigt werden als heute in der Rückschau, was der Verein ihm alles zu verdanken hat. Aber wenn es um die Existenz eines Unternehmens geht, eines Konzerns mit vielen tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und deren Familien, wenn es um die Zukunft eines Konzerns geht, dann kann ich persönlich sehr gut verstehen, Königsblau hin, Königsblau her, dass Clemens Tönjes sagt, das bringt auch Belastungen mit sich, das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden bei einem Verein mit über 150.000 Mitgliedern. Ich muss mich jetzt ganz auf die Unternehmensgruppe Tönjes konzentrieren. Die richtige Entscheidung.
Ein fulminantes Fußballwochenende liegt hinter uns. Bremen hat mit einem fulminanten Sieg 6:1 gegen den ersten FC Köln ein kleines Wunder vollbracht und ist nun doch in der Relegation. Wie haben Sie das als Fan von Bremen gefeiert, Herr Gabriel?
Also ich hoffe, dass der Wolfgang mir verzeiht, dass ich das natürlich super fand. Er ist ja Köln-Fan. Ich fand das super. Ich hatte allerdings, gebe ich zu, zwei, drei Tage vorher mit dem früheren Manager von Werder Bremen, Willy Lemke, telefoniert und gesagt, was ist denn bei euch los? Und der war sich ganz sicher, dass sie es noch schaffen können. Und ich hatte große Zweifel. Und ich freue mich natürlich, dass Bremen jetzt in der Relegation ist. Jetzt wird es darauf ankommen, dass sie gegen Heidenheim auch beide Spiele gewinnen.
Ja, Herr Bosbach, Herr Gabriel hat es gerade angesprochen. Ihr Fußballherz hatte wahrscheinlich etwas geblutet. Konnten Sie sich trotzdem etwas mit Ihrem Freund mitfreuen?
Nein, ich konnte mich nicht mitfreuen, denn man kann auch in Bremen verlieren. Mich wundert sowieso bei dieser Mannschaft, wie man dann auf dem 16. Platz landen kann. Aber die haben sich in den letzten Wochen wirklich zusammengerissen, aus schier aussichtsloser Situation so weit. Respekt. Aber mit welcher Leistung mein erster FC Köln in Bremen aufgetreten ist, das fand ich ganz schlimm. Ich fand es auch jedenfalls in Teilen unsportlich. Köln hat profitiert im Moment davon, dass Düsseldorf bei Union Berlin verloren hat. Stellen Sie sich bitte einmal vor, Köln geht damit 6-1 in Bremen unter. Düsseldorf gewinnt in Berlin. Und der Sieg hätte nichts genutzt wegen der Vorstellung des ersten FC Köln. Dann hätten wir heute noch schwierigere Debatten, als wir sie ohnehin haben.
Bremen steht ja für die SPD wie kein zweiter Verein. Können Sie uns vielleicht kurz dieses Phänomen erklären, Herr Gabriel?
Na, ich glaube, dass der Verein, also nicht unpolitisch, aber jedenfalls überparteilich ist. Aber Bremen ist seit 1945 natürlich am Anfang geprägt, auch durch Werften, eine sozialdemokratische Hochburg. Auch heute nicht mehr mit den großartigen Ergebnissen, die wir früher hatten. Sie hatten einen super Bürgermeister, der jetzige Bürgermeister Andreas Bovenschulte ist ausgezeichnet. Das ist eine tolle Wahl. Und das macht die Stärke der Hanseaten aus. Das ist ja in Hamburg noch stärker, aber in Bremen auch. Und da sind natürlich auch alles Werder Bremen-Mitglieder und Fans. Ich weiß noch, dass Henning Schärf, in der Tat großer Hamburger Bürgermeister, nie in die Loge ging, sondern sich unter die Fans in die Kurve stellte und damit auch gezeigt hat, ich bin einer von euch. Das hat ihm sicher gut getan, auch wenn er zur Wahl gestanden hat.
Morgen übernimmt Deutschland die Ratspräsidentschaft in Europa und damit werden für die nächsten 6 Monate 2 Damen die EU führen, die Sie beide sehr gut kennen. Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, und Angela Merkel. Was erwarten Sie sich, Herr Bosbach?
Europa zusammenhalten in einer ausgesprochen schwierigen Situation, wo wir sehen, insbesondere seit 2015, Stichwort Flüchtlingskrise, jetzt die EU-Hilfsmaßnahmen für die Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie, dass die Fliehkräfte in Europa immer größer werden. Und Europa ist in erster Linie nicht Binnenmarkt. Das ist wichtig, gerade für eine wirtschaftliche, exportstarke Nation wie die Bundesrepublik Deutschland. Aber Europa ist in erster Linie ein Friedensprojekt. Und bei allen politischen Unterschieden, die es gibt, sollten wir immer deutlich machen, dass das der wahre Wert des europäischen Einigungsprozesses ist. Dass aus ehemaligen Kriegsgegnern und Feinden Freunde und Verbündete und politische Partner geworden sind.
Herr Gabriel, Sie haben jetzt das letzte Wort. Was sind Ihre Erwartungen an das neue Duo an der Spitze?
Erstmal bin ich froh, dass wir 2 krisenerprobte Politikerinnen an der Spitze haben. Europa steht vor der schwierigsten Bewährungsprobe seit seiner Gründung. Und auf Deutschland wird es ankommen. Wir sind die großen Profiteure wirtschaftlich, politisch, kulturell von der europäischen Einigung. Jahrhundertelang war der Konflikt in Europa der Konflikt zwischen dem Zentrum, uns Deutschen, und der Peripherie. Und erst die Europäische Union, Wolfgang hat das gesagt, hat das beendet. Auf uns Deutsche kommt es an. Wir verdienen unser Geld mit der Europäischen Union, aber wir sind auch die, die was Frieden, was Wiedervereinigung, was Politik angeht, am meisten von der Europäischen Einigung profitiert haben. Und jetzt haben wir 2 krisenerprobte Frauen aus Deutschland an der Spitze, die wissen, dass es auf Deutschland ankommt. Und das sollte uns stolz und ehrlich gesagt als Europäer auch glücklich machen.
Also große Herausforderungen und man kann den beiden krisenerprobten Politikerinnen nur alles Gute wünschen. Vielen Dank an Sie beide. Das war der Klartext von heute und wir sehen uns am Freitag wieder.